Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank. Ich möchte heute über ein sehr militärisches Thema sprechen. Ihr seht gleich die PowerPoint. Ich möchte sprechen, geistliche Kämpfe gewinnen, wie man das macht. Und zuerst, wie ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, du kannst doch nicht in einer aktuellen Kriegszeit so ein Bild nehmen für eine Special Forces. Und dann habe ich gedacht, doch gerade jetzt müssen wir Kinder Gottes sehr militärisch denken. Weil es geht darum, dass die ganze Welt spricht über diesen Krieg. Viele Leute sprechen darüber, was das alles ist. Und da gibt es ganz viel Spekulation. Und wir vergessen ganz häufig, dass im Moment ein ganz anderer Krieg um uns schon seit Jahren tobt. Und dass der im Moment besonders heiß ist, wenn sowas passiert in der Welt. Das ist nämlich der geistliche Krieg, der als Hintergrund dahinter steht. Und es geht darum, dass wir unsere geistlichen Kämpfe gewinnen. Viele Christen verlieren ihre geistlichen Kämpfe überwiegend. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass sie nicht unterscheiden können zwischen Seele und Geist. Und deswegen ist mir das auch ein wichtiges Anliegen heute, darauf Bezug zu nehmen. Es gibt ein Buch von Watchman Nee, Die verborgene Kraft der Seele. Und ich möchte nicht, dass ihr das jetzt lest. Schon jetzt sowieso nicht, nachher auch nicht. Das Buch kann man schnell falsch verstehen, wenn man den Hintergrund von Watchman Nee nicht kennt. Wenn man nicht versteht, dass Watchman Nee jemand ist, der in hinduistischem, buddhistischem Umfeld groß geworden ist und der sehr wohl weiß, was für die Kraft die menschliche Seele hat. Denn vieles von dem, was Menschen als geistlich bezeichnen, kann auch sehr wohl die Kraft ihrer eigenen Seele sein. Es mag uns verwundern, aber das ist tatsächlich so. Wir haben von Gott, dem Schöpfer, eine Seelenkraft bekommen. Nur ist die im Sündenfall gefallen und ist deswegen nicht mehr heilig und nicht mehr rein. Und die Buddhisten und die Hinduisten und viele Sekten und viele Spiritisten versuchen immer, ihre Seele von dem Leib zu befreien, durch Meditation. Ja? Zum Beispiel, das mögen die ein oder nicht gerne hören, durch Yoga. Die höhere Form von Yoga ist dafür ausgelegt, dass die Seele befreit wird vom Körper. Damit die Seelenkraft wirkt. Und nicht alles, was wir fühlen und denken, ist geistlich, sondern vieles davon ist seelisch und fleischlich. Auch unter Christen. Und wir verlieren viele, viele Kriege, geistliche Kriege, viele Kämpfe verlieren wir, nicht Kriege, aber viele Kämpfe, weil wir es nicht unterscheiden. Und ich möchte heute ein bisschen beitragen dazu, dass wir da vielleicht klarer sehen. Ich kann euch ein ganz schnelles Beispiel nehmen, weil es noch so aktuell ist. Wir hatten eben eine wunderbare Worship-Zeit. Wer ist meiner Meinung? Das war großartig. Und wenn du mitten in so einer großartigen Worship-Zeit plötzlich den Eindruck kriegst, du musst dein Handy benutzen, dann ist das ganz sicher nicht geistlich, sondern seelisch. Dir fällt gerade was ein und du hast gerade den Eindruck, jetzt muss ich drauf gucken. Jetzt brauche ich die Information. Frage, brauchst du sie jetzt wirklich? Versteht ihr, was ich meine? Dieses nicht trennen können, nicht unterscheiden können. Was ist jetzt dran? Wir beten gerade den König der Könige an. Oder andere Leute, da gibt es die fromme Version. Mitten im Worship hast du das Gefühl, jetzt muss ich die Bibel lesen. Nein, also ich kann Gott nicht anbeten, ich muss jetzt die Bibel lesen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich sage es dir frei heraus. Das ist zutiefst fleischlich und ist nicht geistlich. Alles hat seine Zeit. Anbeten hat seine Zeit und Bibellesen hat seine Zeit. Wir müssen lernen, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu reagieren. Und ich möchte, dass ihr genauso amüsiert seid wie bei meiner letzten Predigt. Mir gelingt es vielleicht heute nicht so, dass ihr ständig lacht. Aber ich bemühe mich. Mir ist es wichtig, dass wir hier Jesu Anliegen kennenlernen. Jesus beginnt eine Predigt und er sagt, wir sollen den falschen Propheten nicht glauben. Und ich habe euch ein paar falsche Propheten unter anderem mitgebracht. Und ihr werdet merken, das sind bekannte Leute. Und man hätte auch einfach die Medien reinschreiben können, weil das sind falsche Propheten. Woher weiß ich, dass die falschen Propheten sind? Weil Jesus sagt, wir werden sie an ihren Früchten erkennen. Wir werden erkennen an dem, was aus ihrem Leben, aus ihrem Reden herauskommt. Und wenn aus ihrem Leben Verunsicherung, Angst rauskommt, Krieg, Mord und Geschrei, dann sind sie wahrlich falsche Propheten. Die Frucht Gottes ist eine andere. Und dann merkt ihr es komischerweise, das geht hier gar nicht um Lager. Das Interessante ist, das freue ich mich immer, das hat Detlef, glaube ich, als erster reingebracht bei unserer Gemeinde, das Zitat von C.S. Lewis, der gesagt hat, der Teufel kommt immer mit zwei Lügen gleichzeitig. Und das stimmt. Die eine Lüge ist zum Beispiel Gesetzlosigkeit. Und die andere Lüge ist Gesetzlichkeit. Gesetzlicher Christ ist genauso verloren wie ein Mensch, dem Gottes Gesetz in Dreck scheren. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ich kann es euch belegen, ich kann nur nicht ins Detail jetzt gerade gehen. Gesetzlichkeit, christliche Gesetzlichkeit ist genauso irreführend und letztlich geistlich tödlich, die Gottlosigkeit, weil sie im Kern die Erlösung nicht begreift. Die Erlösung nämlich, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Stellt euch vor, Jesus Christus hat uns erlöst. Und wenn wir merken, dass wir nicht erlöst sind, dann stimmt was nicht. Wir sind erlöst. Es ist getan. Er hat auf Golgatha für uns sein Leben gegeben. Und manche dieser falschen Propheten, die sind inwendig wie reißende Löwen. Und weißt du, woran man das merkt? Es gibt Opfer. Und dann denkt mal an den Krieg. Gibt es da jetzt gerade Opfer? Deswegen kann ich euch sicher sagen, dass diese Leute, die den Krieg hier, egal von welcher Seite, losgebrochen haben, sind reißende Wölfe. Warum? Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott möchte nicht, dass Sünder in ihrer Sünde sterben. Steht geschrieben, Gott hat keinen Gefallen an dem Tod eines Sünders. Also Gott möchte nicht, dass Putin tot umfällt. Und wenn du dafür gebetet hast, war das definitiv kein geistliches Gebet. Warum? Weil Gott genau sagt, was er möchte. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt uns, was die Früchte des Heiligen Geistes sind. Also wenn ihr an den Früchten erkannt werden wollt, wenn wir erkannt werden wollen an die Früchte, dann ist ja die Frage, welche Früchte meint Jesus? Und hier sind die Früchte, die Jesus meint. Wir werden erkannt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, sagt Jesus, oder Paulus sagt, das sind die Früchte, gegen die es kein Gesetz gibt. Das sind die Früchte, die Gott aus unserem Leben sollte, diese Frucht hervorkommen, aus meinem Leben zuallererst. Und ich muss euch ehrlich gestehen, meine Seele sagt mir oft, pass mal auf Reinhard, deine Faust hat genau die Größe von dem Auge von dem. Ja? Gehirn an Arm, ausfahren, ruckartig. Und meine Seele kommt und denkt, oh, das fühlt sich gut an. ganz seelisch. Eine ganz seelische Frucht. Was kommt raus? Kopfschmerz beim anderen und Handschmerz bei mir. Und das ist keine Frucht des Geistes. Aber es ist eine gerechte Faust. Ja, super. Die Frucht ist immer noch die gleiche. Merkt ihr nicht, die Bibel sagt, dass wir mit ungeistlicher Faust reinschlagen. Da gibt es diesen Satz. Eine Faust im Auge meines Mitmenschen ist nie geistlich. Ist immer seelisch. Es hat welche gegeben, die haben es ganz ernst gemeint und die haben es nicht böse gemeint. Versteht sie bitte nicht falsch und ich habe sie auch nicht falsch verstanden. Die haben in ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung über diesen grässlichen Überfall, der da stattgefunden hat, gesagt, oh, Jesus, schick dem Putin die Grätze auf den Hals. Mal leicht gesagt. Geschwister, das ist nicht geistig. Das hat mit dieser Liste, ihr findet nichts davon auf dieser Liste. Es ist weder Liebe, noch Frieden, noch Freundlichkeit, noch Güte, noch Geduld, noch Selbstbeherrschung. Nichts. Und es ist deswegen nicht eine Frucht des Heiligen Geistes, sondern eine Frucht meiner Seele. Eine Frucht, die tief aus meinen Gefühlen herauskommt. Das geht ja jetzt noch einfach und ihr werdet mir wahrscheinlich weitgehend mit mir übereinstimmen. Das geht noch viel subtiler. Ich habe schon eins gesagt. In der Bibel steht mal drin, Seele, lobe den Herrn. Warum? Naja, weil die Seele es gerade nicht drauf hat. Die Seele will gerne im Bett bleiben. Die Seele hat heute einen schlechten Tag, weil das Wetter so schlecht ist, es so kalt ist und weil einem die Leute auf die Nerven gegangen sind. Deswegen mag die Seele gerade nicht aus ihrem inneren Bett kriechen. Und dann ruft David und sagt, hör mal zu, du liebe Seele. Schwing mal dein Hintern aus dem Bett und lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alle sind gegen mich. Nein, ich nicht, sagt Jesus. Ich bin null gegen dich. Ich bin nur für dich und mit mir 1 Milliarde Engeln. Wir haben immer die Übermacht. Wir sind immer mehr als die, die gerade gegen dich sind. Seele, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Seele soll bei uns nur dann herrschen, wenn sie geheiligt ist. Aber solange sie noch Ausraster hat, braucht sie einen Zuchtmeister, sagt die Bibel. Solange wir unreif sind, brauchen wir einen Zuchtmeister. Wer ist der Zuchtmeister? Wir werden es noch feststellen, es kommt noch. Da gab es eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und da ging es da drin, Lukas 9, 54, 58, da aber seine Jünger, der berühmte Jakobus und der noch viel sanftmütigere, berühmte Johannes sahen, was die Jesus angetan haben und sprachen. Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie, wie Elia es tat. Jesus aber wandte sich um und bedrohte sie und sprach, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Also das war der Johannes mit der Offenbarung, das war dieser wundervolle, sanftmütige Mensch, der mal ein paar Bomben schmeißen wollte auf seine Feinde. Naja, Feuer vom Himmel fallen, das kannst du jetzt so vom Vulkan her machen und du kannst das im Moment erlebt, Ukraine, dass Feuer vom Himmel fällt, Leute. Ist ein Krieg jemals gerecht? Nur wenn ihn der Herr selber führt, weil der weiß, was er tut. Wichtig ist, dass wir aufhören, in so Schwarz-Weiß-Schablonen zu denken, sondern dass wir anfangen, wirklich unserer Seele dem Strahlen Gottes auszuliefern, dass sein Wesen in uns abfärbt und wir immer mehr erkennen, wie er ist. Dann sagt Römer 12, Vers 14, er sagt, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. So viel zum Fluchen. Flucht nicht. Warum? Fluchen gehört, also ganz kurz, ganz einfach, Fluchen gehört zur Hölle. Segnen zum Himmel. Ja, aber warum hat Paulus geflucht? Weil er im Auftrag Gottes wusste, was er tut. Das ist ziemlich anders wie bei mir und ziemlich anders wie bei dir. Wenn er gesagt hat, jeder sei verflucht, der ein anderes Evangelium verkündet, dann spricht er das in den jüdischen Raum, in den hebräischen Raum rein und die Hebräer wissen, was er damit meint. Aber das ist das einzige Mal, dass er eine Handlung mit einem Fluch belegt hat. Ansonsten gibt es da kein Zeugnis, dass er es jemals sonst gemacht hat. Zumal Jesus gesagt hat, wir sollen nicht fluchen. Also von daher würde ich mit Paulus auch nochmal drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob das alles richtig war. Ja? Aber es ist mir auch egal an der Stelle, weil ich einfach sage, Jesus hat mir gesagt, fluch nicht. Sondern segnet die euch fluchen, weil das eine geistliche Waffe ist. Eine Waffe gegen das Böse. Denn fluchen bedeutet finsteren Mächten anbefehlen und segnen heißt guten Mächten anbefehlen. Und deswegen sollten wir Putin segnen, was die Sprache hergeht, damit er unter dem Mega-Einfluss von Jesus Christus kommt und nichts mehr machen kann, was dem nicht gefällt. Einverstanden? Segnet es, der Benne, den liebe ich so. Benne, wenn du zuhörst, ich liebe dich, Mann. Der sagt immer, ich segne die Hölle raus aus dir. Und gar nicht so falsch. Lasst uns die Hölle aus den Menschen raussegnen. Wir brauchen, wenn ich sage, den Geister, also wir brauchen Geisterunterscheidung, dann kommt jeder, ja, auch ich habe schon mal gemerkt, der Prediger, der da vorne predigt, ja, das ist jetzt nicht so ganz das Wort Gottes, ich. Also sagen Sie da nicht dazu, ich vervollständige den Satz, ich weiß es besser. Das ist überheblich, Geschwister, das hat nichts mit der Gabe der Geisterunterscheidung zu tun, das hat mit Rechthaberei zu tun, ist zutiefst seelisch. Ich möchte es nur mal so deutlich machen. Wie wäre denn die geistliche Reaktion auf eine falsche Predigt? Jesus, du hast gehört das Herz und die Seele von diesem Mann. Du hast gesehen, oder von der Frau, du hast gesehen, wie sehr sie da hinein möchte. Öffne ihre verborgene Schätze. Tu du auf die Dinge, die sie jetzt noch nicht weiß und beschenke sie reich. Das wäre jetzt ein adäquates Gebet, was ich eher als geistlich einordnen würde. Es ist so wichtig, dass wir die Geister unterscheiden. Der Geist des Herrn, der macht frei. Der Geist des Herrn, der bringt Frieden. Der Geist des Herrn, der bringt Freude. Der Geist des Herrn, der bringt Selbstbeherrschung. Denn das sind seine Früchte, haben wir doch gerade eben gelesen. Der Geist Gottes gibt nur, was er hat. Und das sind seine Früchte. Und deswegen ist es so entscheidend für uns Kinder Gottes, dass wir in so Zeiten, die so dramatisch sind wie unsere, dass wir wirklich uns auf die richtige Seite stellen. Und ich kann euch sagen, ihr braucht nie wieder fragen, ich kann euch verraten, was in diesem Konflikt die richtige Seite ist. Wirklich. Darauf könnt ihr mich festnageln. Die richtige Seite in dem jetzt angehenden Konflikt, auch anderen Konflikten, heißt Jesus Christus. Das ist die richtige Seite und auf seiner Seite stehe ich zu 100%, hoffe ich zumindest. Bis zum nächsten Gespräch mit meiner Faust. Jesus geht sogar noch weiter. Wir lesen in Matthäus 7, wir haben ja schon ein klein bisschen davon gelesen, das mit dem Propheten war da vorne dran gestanden. Da steht Matthäus 20, Vers 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt oder prophezeit? Haben wir nicht in deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinen Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Das steht im Neuen Testament. Und es ist erstaunlich. Welches Gesetz meint er dann? Das Gesetz des Heiligen Geistes, meint er. Das Gesetz des Geistes Gottes übertreten. Denn im Neuen Testament zählt das Gesetz des Heiligen Geistes, der nämlich in unser Herz schreibt und dort den Willen Gottes hineinschreibt. Und warum kennt Jesus diese vollmächtigen Leute nicht? Vermutlich, und das ist halt, da hilft dieses Buch schon mit dem Hintergrund, stellt euch vor, es gibt Heilungen, die sind Geistheilungen und eigentlich Seelenheilungen von Menschen, die mit der Kraft ihrer Seele heilen. Die gibt es im Buddhismus, die gibt es im Hinduismus. Und warum das so gut klappt ist, weil der Teufel das liebt, wenn du deine Seele gebrauchst, weil er dort seine Dämonen postieren kann und dir helfen kann, dass du voll der Überzeugung bist, Mann, was willst du von mir? Wer heilt, hat recht. Nein, wer heilt, hat nicht recht, sondern Jesus Christus hat recht. So wichtig, dass wir die Geister unterscheiden. Und die ganze Woche habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und mir ist es so wichtig, ich habe diese Woche einen guten Freund von mir mich verabschiedet, weil er ist an Krebs verstorben. Hat die letzten 2 Jahre heldenhaft, glaubensmäßig gekämpft. Er ist ein Pastor. Und er hat die Bücher von Andrew Womack morgens, abends, mittags und nachmittags inhaliert. Und ist gestorben. Und es komme mir niemand und sage, er hätte es nicht recht gemacht. Weil das wäre ganz schön überheblich. Wir müssen lernen, immer auf Gott zu hören. Und es wird umso schwerer, umso mehr davon abhängt, umso mehr unsere Seele gerne was anderes möchte, als gerade geschehen kann. Was hätte ich gegeben, dass der Mann gesund geworden wäre? Was hätte seine Frau dafür gegeben, seine 4 Kinder, dass der Mann gesund wird? Ist es der Wille Gottes, dass er stirbt? Nein. Aber es gibt halt noch ein paar andere Dinge, die da sind, die nicht funktioniert haben. Ich möchte euch wirklich herausfordern an der Stelle, wirklich euch zu entscheiden, den geistlichen Weg zu gehen. Nicht, dass wir Erfolg haben, qualifiziert uns, geistlich zu sein, sondern dass wir den Willen unseres Herrn im Himmel, den Willen des Herrn Jesus leben, qualifiziert uns, geistlich zu sein. Hört ihr den Unterschied? Ist ganz wichtig. Den Willen unseres Herrn zu leben, qualifiziert uns, geistlich zu sein. Nicht der Erfolg, nicht der Durchbruch, nicht die großen Machttaten, sondern dass wir wirklich auf Jesus hören und mit ihm gehen. Seele versus Geist. Da sagt die Bibel, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist das Wort Gottes, das Gelesene und das von ihm tatsächlich gesprochene Wort, das Seele und Geist voneinander scheidet. Spreche ich gegen die Seele? Nein, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine geheiligte Seele haben. Wie schön ist es, wenn die Freude unseres Herzens sich vereinigt mit dem Willen Gottes. Ist das nicht super? Das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Ich bin nur dafür. Aber nur weil ich ein Gefühl habe, oh, weißt du, ich fühle mich heute nicht so gut, ich kann heute nicht kommen zum Gebet. Also wenn es so leicht ist, dich abzuhalten, dann wird der Teufel das immer tun. Er benutzt deine Seele gegen dich, du hast es nur noch nicht gemerkt. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt. Ach, ich weiß nicht, ich fühle mich heute nicht so. Ich kann heute nicht das Evangelium weiter sagen. Wieso denn? Deine Gefühle, solange die nicht geheiligt sind, machen die eh, was die wollen. Und wenn wir dann Veranstaltungen beurteilen, weil so tolles Licht war, so tolle Musik war und so ein toller Prediger war, dann weiß ich nicht, wie geistlich das letztlich ist. Vielleicht ist es manchmal, ich habe als Jugendlicher eine Lektion gekriegt, die hat gesessen. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Also versteht mich, das ist keine Aussage über Worship. Aber ich hatte als Jugendlicher die große Freude, eine alte Russin zu kennen. Die war wirklich alt und die hatte so richtige Fassbeine. Weißt du, es war immer so das Gefühl, die hatte auf dem Fass lange gesessen. Die hatte so runde Beine, so, also wirklich O-Beine. Ja? Und die war so klein und hutzlig. Und sie war nicht viel, sie war keine strahlende Persönlichkeit. Und eines Tages marschiert sie mit ihrem Gesangbuch nach vorne vor der Gemeinde und ich war damals 15 Jahre alt. Und dann stellt sie sich vor uns hin und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, Anna, du hast eine Stimme, darum singe. Jetzt passt auf. Dann hat sie ihr kleines Gesangbuch aufgemacht. Sie war noch seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, sie war verschleppt worden von den deutschen Truppen aus Russland und ist nicht mehr nach Hause gekommen. Sie liebte Jesus von ganzem Herzen. Ihr ganzes Gesicht war strahlende Gegenwart Gottes. Wenn die gestrahlt hat, da hat der ganze Himmel gestrahlt. Und dann sang sie und vermutlich hat sie keinen Ton getroffen. Also kein Vorschlag für Worship unbedingt. Aber die Gegenwart Gottes kam so in den Raum, dass es mich als 15er, ich habe mit 15 Jahren geflennt wie ein Wasserfall, weil Gott mich so berührt hat bei dem grauslichen Vortrag für meine Ohren. Ich glaube, dass die Frau echt angebetet hat, auf ihre Art. Und das hat mich geprägt. Es ist nicht das Äußere. Es ist das, ob jemand Gott gehorsam ist und tut, was er ihm sagt. Das Wort Gottes hilft uns herauszufinden, was ist denn geistlich. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass das Wort Gottes wieder einen viel, viel größeren Anteil in unserer täglichen Lebensplanung bekommt. Und dass wir eine Abhängigkeit zu Jesus entwickeln. Ich möchte richtig abhängig sein von ihm. Warum? Weil im Johannes 5, Vers 19 und 20 spricht Jesus über seine Abhängigkeit von Gott. Er sagt, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Jesus, seine ganze Wundertätigkeit, die kam nicht aus I got the power, ich habe die Kraft. Oh Mann, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja? Sondern Jesus hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich rede das, was ich ihnen sagen höre. Und ihr wisst ja, der Heilige Geist ist der Tod vom Eigenwillen. Eigenwillig sein und Wirksamkeit des Heiligen Geistes schließen sich aus. Ich biete was Neues an. Gottwilligkeit. Anstatt Eigenwilligkeit. Weil ich glaube, dass es so entscheidend ist, dass wir verstehen, was Gott jetzt möchte. Und dann sagst du, ja, ich bemühe mich doch so, aber ich höre ihn nicht so gut. Aber du bist schon mal auf der richtigen Straße. Ihn hören zu wollen, ist die erste Bedingung. Das zweite ist zu lernen, ihn zu hören. Das dritte ist zu lernen, gehorsam zu sein, wenn du ihn gehört hast. Wie passiert das? Ihr habt vielleicht vorhin gesehen, ich habe mich hingekniet und habe die Schuhe bewundert. Nein, habe die Hand auf die Schuhe von John und Marie gelegt. Und warum habe ich das gemacht? Na klar, ich wollte zeigen, wie demütig ich bin. Logisch, oder? Nein, ich hatte einen Impuls von Gott. Hatte ich nicht vor. Und der Herr sagt, so runter auf die Knie, Füße berühren, weil ich will sie mächtig machen, darin Menschen für mich zu gewinnen. Das habe ich dann gemacht. Dann bin ich wieder aufgestanden. Aufstehen fällt schwerer wie hinknien. Ich möchte, dass ihr versteht, wir sind in einer fremden Mission unterwegs. Ich bin in der Mission meines Herrn unterwegs und nicht mehr in der Mission von Reinhard Rehberg. Die Mission Reinhard Rehberg ist geschlossen. aber die Mission meines Herrn hat eröffnet. Und da möchte ich immer stärker werden und immer besser werden. Und ich möchte unterscheiden können. Und viele fromme Worte, ich meine, als Leiter bleibt es ja nicht aus, dass ich ganz viele Eindrücke höre. Und bei vielen Eindrücken habe ich den Eindruck, hey, hör noch mal hin. Hör noch mal hin. Schau mal, das passt gar nicht so zu seinem Wort. Das passt auch irgendwie gar nicht so zu Jesus. Hör noch mal hin. Ist super gut, dass du es versuchst und super gut, dass du auf dem Weg bist, aber nicht jedes Gefühl in uns und nicht jeder Gedanke, der uns im Kopf schießt, ist auch deswegen schon gleich von Jesus. Sondern wir müssen lernen, wirklich die feine Stimme des Heiligen Geistes zu trainieren. Und das muss man tatsächlich trainieren. Praktisch, wie man siegt. Der eine Teil, auf den ich sage, ist die Beziehung zu Jesus. Und die Beziehung zu Jesus, die ist gar nicht so schwierig, weil man darf Fehler machen. Man darf was Falsches sagen. Man darf sich verkrümeln. Man darf Fehler vorne und hinten machen. Jesus hilft uns aus jedem Fehler wieder raus. Ja, also da brauchen wir gar keine Angst haben. Die Bibel sagt, dass er uns keine Vorwürfe macht. Aber nicht versuchen ist schlimmer als versuchen. Nicht versuchen ist seelisch. Versuchen ist schon mal fast geistlich. Das Wort Gottes kennen, dass man das Wort Gottes wirklich kennt, dass man wirklich weiß, was in der Bibel steht. Und damit meine ich nicht, oh, ich habe es einmal durchgelesen, jetzt kenne ich das Wort Gottes. Mm-mm. Beim Wort Gottes ist es wie beim Weißbrot. Je länger du es kaust, umso süßer wird es. Ist so. Zum Schluss besteht es nur noch aus Zucker. Und dann Glauben leben. Glauben leben heißt Risiko eingehen, Dinge wagen, Dinge machen, weil man das Gefühl hat, Gott hat es gesagt. Und dazu brauchen wir unsere Geschwister. Denn manchmal haben wir, Entschuldigung, wahrscheinlich nur ich, einen ziemlich hohlen Kopf. Und was bin ich dankbar für die Pfosten, die Gott um mein Leben herum eingerammt hat, dass ich nicht vollständig in die Irre laufe. Ich bin fähig zu jedem Blödsinn, den man sich vorstellen kann. Habe ich rausgefunden. Das habe ich empirisch ermittelt. Und Humor zum Beispiel ist der erste Schritt zur Besserung, wenn wir öfters mal kräftig über uns lachen. Besonders, wenn wir besonders geistlich sein wollen. Ich finde es ja ganz witzig, dass Gott es in den letzten Jahren aufgebracht hat, dass wenn man geistlich ist, dass man anfängt zu lachen. Ja? Weil es zeigt nämlich, wo der Hammer hängt. Der Hammer hängt bei ihm und nicht bei uns. Wir dürfen gerne lachen über unsere Gebrechlichkeit und über seinen Sieg. Aber es ist wirklich so, lasst uns die Beziehung zu Jesus trainieren. Wie mache ich das? Keine Beziehung wächst ohne Zeit. Wenn du eine Beziehung investierst, musst du Zeit investieren. Du musst Konversation üben und machen. Ja? Sprich, du musst mit dem Babbler reden. Und hören, weil reden und hören gehört zusammen. Und es ist wichtig, dass wir mit Gott reden. Und wenn du beim Beten immer einschläfst, dann bete laut, damit dich dein lautes Reden stört beim Einschlafen. Ja, das ist wirklich so. Lasst uns Beziehung leben, indem wir mit ihm reden, indem wir ihm auch erzählen, die Nöte unseres Herzens, indem wir ihm sagen, wie wir uns jetzt fühlen und nicht fühlen. Ich muss gleich zu und bin in einer Minute fertig. Das zweite ist, das Wort Gottes kennen. Es ist so gut, wenn du dir vornimmst, jeden Tag 9 Kapitel in der Bibel zu lesen. Okay, 7. Wenigstens 1. Glauben leben. Sprich mit Jesus. Fang an zu beten. Sag, Jesus, jedes Werk, das du mir zeigst, werde ich tun. Alles, was du mir tust, zeigst, werde ich tun und werde dabei herausfinden, welches deine Stimme war und welches nicht. Das kann man nämlich nur so herausfinden. Und wenn man dabei ziemlich dusselig dasteht, willkommen im Club. John Wimber hat immer gesagt, willst du ein Narr für Jesus sein oder wessen Narr willst du sein? Weil Narr bist du immer. Sei ein Narr für Jesus. dann bist du wenigstens nicht ein Narr für die anderen. Es ist mir so wichtig, dass wir das an uns ranlassen. Denn ich fürchte, das habe ich gelernt jetzt bei Corona und das habe ich jetzt auch gelernt in diesem Konflikt. Ich fürchte, nachdem das wie so, das war für mich so der Stresstest für uns Kinder Gottes. Mein Ergebnis ist, wir sind alle noch ziemlich seelisch. Warum? Wenn wir uns streiten als Kinder Gottes über Recht haben, wir wütend aufeinander werden, sogar Hass entwickeln, dann sind wir ungeistlich. Jedenfalls sagt das meine Bibel. Vielleicht ist sie ja falsch geschrieben, muss ich eine andere Übersetzung nehmen. Aber wenn sie stimmt, dann heißt es, solange Neid, Zank und Gestreit unter euch ist, seid ihr nicht geistlich, sondern seelisch. Was haben wir uns gezankt über Corona und zanken uns zum Teil jetzt noch? Was haben wir uns gezankt jetzt über Putin oder nicht Putin oder Zelensky oder wie er heißt? Das ist nicht Jesus. Das ist seelisch. Und deswegen lasst uns damit einfach aufhören. Und lasst uns Buße tun, also umkehren. Denn Jesus ist der Herr. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wessen Willen will Jesus? Den Willen von Gott, dem Vater. Weil er und der Vater sind eins. Der Wille Gottes soll geschehen. Wie im Himmel, so mitten unter uns. Amen. Mir geht es jetzt darum, ich denke immer, jede Predigt muss uns ja auch ein bisschen herausfordern. Und Herausforderungen kann man am besten mit umgehen, dass man darauf reagiert. Und wenn du heute den Herrn für dich gehört hast und du sagst, ey, ich habe die Message verstanden. Ich möchte wirklich bewusst umkehren davon. Möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt hinstellst und es bekennst vor Jesus und damit in Ordnung bringst. Danke für euren Mut. Ihr seid klasse. Zu Hause könnt ihr das genauso gut machen. Stell dich hin, es garantiert ein Engel in deinem Zimmer, der sieht das. Er sagt es dem Vater weiter. So wichtig, dass wir umkehren und neue Wege gehen mit ihm. Und Vater, ich bitte dich für alle, die so mutig aufgestanden sind, dass dein Reden in ihrem Leben lauter wird. Dass sie dich, den Hirten Jesus, hören. Weil du sie nämlich zu Schafen gemacht hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass sie unterscheiden können, Seele und Geist. Ich bitte dich um die Gabe der wirklichen Geisterunterscheidung in ihrem eigenen Leben. Und dass sie merken, wenn Dinge da sind, die nicht von dir sind. Und dass sie sich davon trennen, Herr. Und ich setze Segen frei, ich setze die Kraft des Heiligen Geistes über euer Leben frei. Ihr sollt wirklich transformiert werden in hörende Nachfolger, die unterscheiden können und prüfen können, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe.